Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück bei Schnell einfach gesund, deinem Gesundheitspodcast für vor allem wissenschaftlich fundierte Alltagstipps, wie wir heute auch wieder sehen werden. Und ich habe heute den Joshua an der Seite und wir werden uns zusammen heute ein Thema anschauen, das, ich würde sagen, kontrovers ist und viel diskutiert ist und wo wir einfach mal verschiedene Seiten beleuchten und sich jeder mal selber eine Meinung bilden kann. Und ich bin da sehr gespannt. Vor allem, wenn sich Joshua ein Thema raussucht und sich da vorbereitet und einarbeitet, dann wird's der Kaninchenbau. Dann wird's tief, dann wird's interessant. Und ich bin echt gespannt, Joshua, das Thema heute, Saatenöle.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du mit Nährstoffen, Naturmitteln und einfachen Routinen wieder mehr Energie, innere Balance und echte Gesundheit in dein Leben bringst. Viel Spaß mit der Episode und los geht's!
Ja, es gibt eigentlich kaum ein Thema, was kontroverser ist.
Und dieser Edwin Kaiser, der hatte die Aufgabe, ein neues Schmieröl zu entwickeln für Industrieanlagen. Und dann sind sie irgendwann drauf gekommen, Moment mal, wir können auch die Pflanzenöle an sich als Schmieröle nehmen. Das Thema heute, Saatenöle. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, was hast du heute gefrühstückt?
Haha, mein Frühstück ist zurzeit, ich stehe im Winter immer sehr auf Haferflocken. Du bist ja auch selber der Haferflocken-Guru. Und ich habe Hafermilch genutzt, kombiniert mit Mandeln. Also es ist quasi sogar frei von Sonnenblumenöl oder so, weil die als Ölquelle dann die Mandeln nutzen. Das ist eigentlich ganz gut. Mhm. Und was ich gerne mache, ist, das finden vielleicht viele Menschen eklig, rohes Eigelb mit reinmischen. Ja? Mhm. Was meiner Meinung nach ein super unterschätztes Lebensmittel ist. Alleine wenn man sich mal auch nur die Phospholipide im Eigelb anschaut, die mega wertvoll uns für Zellmembranen sein können, das Cholin, was halt unbeschädigt bleibt und so weiter und so fort. Man könnte jetzt über Biophotonen reden. Ich liebe rohes Eigelb und vertrage ich auch super. Ja. Hm. Das ist, und da ein bisschen Birne mit rein, bisschen Kokosmus obendrauf. Sehr delicious, könnte man sagen. Ja.
Dazu Tee, Kaffee, Wasser. Was trinkst du so früh?
Ich trinke koffeinfreien Kaffee zurzeit. Ja, mit einer Mikrodosis normalen Kaffee, bisschen MCT-Öl mit rein. Ja.
Du gehörst zu denen, die früh quasi ohne Koffein auch wach werden und ihren
Absolut,
Tag starten.
Ja. Also das ist mein Cortisolspiegel ist morgens natürlich hoch, wie es auch sein sollte, und das gibt mir Energie. Ich merke auch, ich habe jetzt angefangen, Eisbaden zu gehen. Ich habe eine Eistonne auf meinem Balkon. Und wenn ich das kombiniere mit Kaffee, ist zu viel für mein System. Ist zu viel Dopamin, zu viel Adrenalin, werde ich total hippelig. Also da muss ich echt ein bisschen vorsichtig sein. Mhm.
Hüpfst du da früh rein in deine Eistonne?
Ja, klar. Ja.
Jeden Morgen?
Ja. Es hat heute minus 10 Grad, glaube ich, gehabt. Ich muss inzwischen sogar das Eis quasi in der Eistonne aufschlagen, um überhaupt reinzukommen. Mhm. Trotzdem geil, mega.
Gemütlich.
Ja, es ist schön, weil man kann sich die Sterne anschauen morgens.
Das stimmt. Und dazu danach heiße Dusche, Infrarotlicht oder heizst du von allein wieder auf?
Ich mache eine warme Dusche danach. Mhm. Ja. Das einzige Problem, was ich gerade noch mit dem Eisbaden habe, ist, dass manchmal mein Nachbar einfach rauskommt und anfängt zu rauchen. Und dann ist es immer ein bisschen komisch, wenn so ein nackter Typ irgendwie neben ihm in einer Eistonne sitzt.
Das ist dann sein Problem.
Das so als Anekdote aus meinem Leben.
Ja, schön. Also ich finde es immer interessant, wie verschiedene Leute in ihren Tag starten. Vor allem, ich schätze mal, deine Morgenroutine sieht im Winter ganz anders aus als im Sommer.
Naja. Ja, absolut. Ja.
Das ist schon gut. So. Saatenöle. Warum? Erzähl mal.
Nee, es gibt eigentlich kaum ein Thema, was kontroverser ist in der Gesundheits- und Ernährungswissenschaften. Was es auch gerade irgendwie aufkam durch die neue Make America Great oder Healthy Again Bewegung. Also das, was ja von RFK angeleitet wird, dem Gesundheitsminister in Amerika, der sich ja super radikal gegen Saatenöle ausspricht. Der sagt, das ist mit die größte Gesundheitsbedrohung, die wir in unserer Gesellschaft haben. Mhm. Und viele dieser Gesundheitstrends schwappen ja immer aus Amerika nach Deutschland rüber. Und es wird auch selten irgendwie differenziert betrachtet. Und dann tun sich so Lager auf, das eine Lager, was eben sagt, ich bin der Teufel auf Erden. Und das andere Lager, was sagt, Saatenöle oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren, was ist, da kommen wir noch drauf, sind eigentlich gar nicht so schlimm, davon sollten wir vielleicht sogar noch mehr essen. Es gibt kaum Menschen, die irgendwie dazwischen liegen und das Ganze mal differenziert betrachten. Und je mehr man sich in dieses Thema hineinfuchst, desto mehr merkt man, wie viele Dimensionen da aufgehen, die man irgendwie beachten muss, um das überhaupt zu bewerten. Also aus dieser einfachen Frage, sind Saatenöle gesund oder ungesund, kann man ein ganzes Studium machen sozusagen. Aber ich höre da kaum jemanden drüber reden, sondern immer nur pauschale Aussagen und das mag ich nicht.
Ja, vor allem, weil es so verschiedene gibt, aus verschiedenen Pflanzen mit verschiedensten Zusammensetzungen, sage ich jetzt mal, und verschiedenen Wirkungen.
Da fängt das Ganze schon an. Was sind denn eigentlich Saatenöle? Also wie würdest du das definieren, wenn jemand sagt, Saatenöle sind, oder überhaupt bei dieser Thematik, was sind deiner Meinung nach Saatenöle?
Gepresste Öle oder extrahierte Öle aus einer ölreichen, aus einem ölreichen Saatgut oder Samen. Mhm. Da fallen zum Beispiel Oliven dann weg, da fallen Kokosnüsse weg oder weiß nicht, Nussöle, weiß nicht. Aber sowas wie Raps, Sonnenblumen, Leien, Baumwollsaat, Distel, das sind ja alles ölreiche Samen, die man presst und daraus dann das Öl gewinnt. Das wäre so meine laienhafte Definition.
Ja. Ist ja, also würde ich jetzt auch so zustimmen. Wenn jetzt Menschen sagen, Saatenöle sind ungesund, beziehen sie sich hauptsächlich wirklich auf hochverarbeitete Öle. Und da gibt es ja auch Riesenunterschiede. Es gibt ja kleine Manufakturen, würde ich jetzt schon sagen, die Öle noch richtig mit echtem Handwerk herstellen, auf schonende Weise. Und dann gibt es halt riesen Industriebetriebe. Also auch da könnte man schon mal eine Unterscheidung machen.
Ja. Ja. Und es ist auch ein Unterschied, ob man ein Rapsöl chemisch und unter Hitze und mit Hexan und anderen Lösungsmitteln extrahiert. Oder ob es eine kleine Ölmühle so kalt gepresst ohne alles. Und das hat auch eine ganz andere Farbe, was dann unter rauskommt. Also auch da die Graustufen. Ja.
Ich würde an der Stelle mal. Ja, nach sag erstmal du deine Frage.
Ja, wenn ich habe mich gerade gefragt, wenn ich bei dir jetzt in die Küche gucke, in den Küchenschrank, was für Öle würde ich finden?
Du findest bei mir Olivenöl, MCT-Öl. Ich habe in meinem Kühlschrank Schwarzkümmelöl stehen. Ansonsten Butter und Kokosöl. Das ist, glaube ich, alles, was ich daheim habe, wenn ich so drüber nachdenke.
Mhm. Ja. Guck mal, Schwarzkümmelöl ist auch ein Saatenöl, ne?
Genau, das sind wir genau da. Ja. Wo auch, nehmen wir jetzt mal Fabian Kowalik, ist ja eine bekannte Person, ich schätze ihn sehr für die Arbeit, die er macht, weil er einfach sehr viel Bewusstsein für Gesundheit schafft. Er ist ja auch jemand, der sich sehr radikal gegen Saatenöl ausspricht. Und zeitgleich ist er ein Riesenfan von Schwarzkümmelöl, wo auch viel Linolensäure zum Beispiel enthalten ist. Ja? Und auch hier merkt man schon, irgendwie ist das Bild nicht ganz stimmig, irgendwas passt da nicht ganz. Und Schwarzkümmelöl, ich glaube, da sind wir uns einig, ist ein sehr gesundes Öl, wenn man es in Maßen kombiniert und kann es auch therapeutisch anwenden.
Ja. Ich finde, also es gibt da pauschale Aussagen und die würde ich unterschreiben, aber wie du sagst, differenzieren, es gibt immer Graustufen und nicht schwarz-weiß. Und ich finde mal ganz interessant, also wenn du als Diabetiker oder wenn du einen erhöhten Cholesterinspiegel hast, Herz-Kreislauf-Themen hast, bekommst du ja praktisch die Vorgabe von deinem Arzt, von der DGE, von Ärztekammer, von allen, weniger gesättigte Fettsäuren und Cholesterin, obwohl das seit 50 Jahren widerlegt ist. Und dafür lieber die Diätmargarine und vor allem ungesättigte Fettsäuren. Und da steht dann wirklich in den DGE Ernährungsempfehlungen drin, Rapsöl, Sonnenblumenöl. Das steht da überall noch drin. Und wenn man sich wirklich mal mit Gesundheit beschäftigen möchte und so die offiziellen Sachen findet, dann sind auch Saatenöle als etwas sehr, sehr Grundlegendes drin, sodass man das Gefühl bekommt, okay, das ist wirklich was Gutes für die Gesundheit. Das ist die eine Seite. Dann die kritische Seite, die jetzt immer lauter wird. Und was ich gerne, bevor ich dann an dich übergeben möchte, als Herleitung, wo eigentlich Saatenöle herkommen. Ich denke, Schwarzkümmelöl ist vielleicht eine der wenigen Ausnahmen, weil das schon seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, irgendwie gezielt hergestellt und konsumiert wird. Aber die Saatenöle an sich sind erst seit 100 Jahren ein Thema. Also sowas wie Rapsöl, Sonnenblumenöl gibt es erst seit etwa 100 Jahren. Es ist kein an sich natürliches Lebensmittel. Also ich spreche jetzt mal einfach von Rapsöl und Sonnenblumenöl. Und es gab vor etwa 100 Jahren gab es einen deutschen Chemiker, der in den USA im Auftrag von Procter & Gamble, kennt man glaube ich, das ist ein Konzern, der hinter vielen Lebensmittel- und Drogeriemarken steht. Und dieser Edwin Kaiser, der hatte die Aufgabe, ein neues Schmieröl zu entwickeln für Procter & Gamble, für Industrieanlagen. Und zwar ein Schmieröl, das nachwachsend ist. Und der hat dann, das war kurz vorm Ersten Weltkrieg, hat er zwei Patente angemeldet, das war 1911, die einmal auf die Sättigung von ungesättigten Fettsäuren spricht. Der hat erst versucht, quasi Pflanzenöle herzunehmen und die zu sättigen und die als Schmieröle zu verwenden. Und dann sind sie irgendwann drauf gekommen, Moment mal, wir können auch die Pflanzenöle an sich als Schmieröle nehmen. Und ja, die oxidieren, aber hey, die sind günstig, die sind billig anbaubar und billig herstellbar. Und die wechseln wir dann halt einfach aus. Und so hat der quasi zusammen mit Procter & Gamble die typischen Pflanzenöle, die wir heute kennen, entwickelt und sogar die ersten Margarinen entwickelt. Und dann hat Procter & Gamble gemerkt, Moment mal, das sind nicht nur gute Schmieröle für Industrieanlage, man kann das ja auch in industriell verarbeitete Lebensmittel reinpacken und kann die dadurch günstiger und leckerer gestalten. Und ich finde es ganz interessant, wenn man sich das bewusst macht, dass sowas wie Rapsöl nicht für die menschliche Ernährung entwickelt wurde, sondern als Schmieröl und dass das quasi ein Plan B war, eine weitere Billigverwendung. Ursprünglich hat er angefangen mit Baumwollsaatöl, einfach weil das in den USA ein relativ verfügbarer Rohstoff war. Aber das haben die dann eben auch ausgeweitet und so wurde eigentlich auch ein bisschen die organische Chemie der Fettsäuren aufs nächste Level gehoben, weil man hat mal geguckt, welche Pflanzen haben denn ölreiche Saaten, die wir so verwenden können für Industrieanlagen, aber auch für die menschliche Ernährung. Ja, ich finde es interessant, aber auch ein bisschen erschreckend, wenn man da so drüber nachdenkt und redet.
Ja. Ja, ich finde es schon wichtig, sich auch die Geschichte anzuschauen, auch das einfach so in das eigene Weltbild zu integrieren, um da auch eine persönliche Entscheidung dann zu treffen. Ganz kurze Unterbrechung. Wir werden häufig gefragt, ob wir denn spezifische Produktempfehlungen für zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, für Biohacking-Tools, für Filteranlagen oder andere Dinge haben. Und tatsächlich haben wir auf unserer Webseite unter www.schnelleinfachgesund.de/Empfehlungen eine eigene Liste mit unseren besten Produktempfehlungen inklusive Rabattcodes, um auch gleich auf den Einkauf zu sparen. www.schnelleinfachgesund.de/Empfehlungen, dort findest du die Liste oder einfach unten in den Shownotes auf den Link klicken und weiter geht's mit der Episode. Ja. Was ist denn deiner Meinung nach so das Hauptproblem mit Saatenölen, was entstehen kann?
Das eine Problem ist die Herstellung an sich. Es gibt die kaltgepressten Bioöle, es gibt aber auch die unter hohen Temperaturen und hohem Druck und mit chemischen Lösungsmitteln wie jetzt Hexan aus der Pflanzensaat isoliert werden. Und das sind ja hoch ungesättigte Fettsäuren, die auch hoch anfällig sind für Oxidationsprozesse. Und bei diesen Prozessen entstehen Transfette und Oxidationsprodukte wie Aldehyde, Epoxide, die sehr instabil sind, die mit der Zeit nicht nur oxidieren, sondern auch zerfallen und freie Radikale erzeugen. Da spricht man dann von Lipidperoxidation. Und das sind Sachen, die willst du nicht in deinem Körper haben, weil dein Körper nimmt dann diese Oxidationsprodukte und baut die in unsere Zellmembranen ein, weil die Natur hat sowas nicht vorgesehen, dass sowas passiert. Ne? Unser Körper unterscheidet nicht, ist die Fettsäure oxidiert oder nicht, der baut die ein in die Zellmembran. Und das ist absolut katastrophal für unsere Gesundheit. Ich denke, da wirst du dann noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Auf der anderen Seite aber auch, weißt du, Raps ist in der Natur eine Pflanze, die giftig ist. Wenn ich einfach so mal auf einer Rapspflanze rumkauen würde. Und der Raps musste auch lange erstmal so gezüchtet werden, dass er ungiftig oder halbwegs bekömmlich ist. Also wir haben Öle, die eigentlich sich nicht gut verwenden lassen, weil sie oxidieren. Haben wir teilweise aber auch Pflanzen, die in der menschlichen Ernährung nichts verloren haben. Das sind so die zwei Sachen.
Ja, und nehmen wir an, du hast jetzt ein Sonnenblumenöl, das kalt gepresst wird, gibt es ja auch. Würdest du auch da sagen, dass es gefährlich ist wegen der Oxidation? Vorausgesetzt, ich erhitze es nicht.
Naja, ich habe in dem Öl, das rauskommt, weniger Oxidationsprodukte, ja. Mhm. Aber das Öl ist ja trotzdem sehr oxidationsanfällig. Ich würde sogar sagen, in dem Saat selber werden die Fettsäuren noch geschützt vor Oxidation durch die Zellen, die biologische Matrix, auch sowas wie Vitamin E ist in der Saat selber noch reichhaltiger enthalten. Aber sobald du das aus dem Saatgut isolierst und abfüllst in Plastik oder in Glas, meistens sogar noch in durchsichtige Plastikflaschen, wird es anfällig für Oxidation, einfach nur durch die Zeit, weil die Öle, die Fettsäuren, die zerfallen mit der Zeit. Die sind aber auch anfällig für, keine Ahnung, Transport, Lagerung, wenn es ein bisschen wärmer ist, für Licht. Und vor allem, wenn die dann verwendet werden. Und wenn wir uns mal angucken, bei Rapsöl und Sonnenblumenöl steht auch immer, kann erhitzt werden, kann mit gekocht werden, kann mit gebraten werden. Die werden auch als Frittierfett verwendet. Die werden in verarbeiteten Lebensmitteln reingepackt, immer mit Druck und Temperatur. Das heißt, während der eigentlichen Verarbeitung oder Zubereitung oxidieren sie dann. Und das ist dann das nächste Problem. Also die sind nicht ganz unschuldig. Und wenn man das Rapsöl frisch von der Mühle jetzt nimmt und aber kalt verwendet in einem Salat, okay. Aber das passiert ja nicht. In 98% der Fälle ist die Verwendung eben in einem industriellen Prozess oder es wird damit gekocht und das sind halt Öle, die nicht erhitzt werden sollten.
Genau, das finde ich eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, dass 80% der möglichen Gesundheitsprobleme daraus entstehen, wenn man das eben erhitzt. Und es ist auch, wenn man sich, es gibt nicht viele randomisierte Kontrollstudien zu diesem Thema. Es gibt irgendwie, ich glaube, 13 Stück. Ich habe alle angeschaut. In 12 davon wird das Öl quasi unerhitzt verwendet und es gibt zumindest über diesen Zeitraum der Studie kaum negative Gesundheitseffekte, meistens sogar positive Effekte. In einer dieser Studien hat man aber speziell den Menschen Öl gegeben, was mehrfach erhitzt wurde, so wie man das zum Beispiel bei McDonald's aus der Fritteuse kennt. Und dann hatte man wirklich ein Problem. Also dann starke Lipidperoxidation und so weiter. Also das ist echt ein Faktor, den man hier beachten sollte.
Ah. Ja.
Was ich gerade gesagt habe zu diesen Studien, also zumindest was ich jetzt auffinden könnte, es sind nicht viele randomisierte Kontrollstudien, die es dazu gibt. Und das betone ich deshalb, weil eben viele Menschen immer mit einer sehr starken Gewissheit über dieses Thema sprechen. Aber es gibt, also einfach wenn man das wissenschaftlich betrachtet, kann man bei der geringen Datenmenge immer noch nicht von Gewissheit sprechen. Auch weil es einfach super unterschiedliche Ergebnisse gibt. Es gibt ja auch ein paar Meta-Analysen dazu und fast jede Meta-Analyse bei diesem Thema kommt zu unterschiedlichen Entschlüssen. Und es ist einfach super viel Unklarheit gerade noch da. Das möchte ich an der Seite oder an der Stelle auch einfach mal sagen.
Ich denke, es ist bei so Studien mit so Lebensmitteln eh schwer, das Placebo zu machen. Nur was ist die Kontrollgruppe? Placebo mit Lebensmitteln oder auch mit Sachen wie Nährstoffen, doof. Wie willst du es randomisieren und wie willst du sicherstellen, dass das, was die Leute nehmen, eine halbwegs gute und sichere Qualität hat? Das ist ja auch das Problem mit vielen Omega-3-Studien. Du weißt nie, ist es ein Konzentrat, ein Isolat, nur EPA, EPA-DHA, ist es ein Vollspektrumöl? Wie ist die Oxidation, wie ist der Totox? Und das weißt du mit diesen, wenn hier mit Pflanzenölen Studien gemacht werden, weißt du es genauso wenig.
Ja, also auch in all den Studien, die ich mir da angeschaut habe, es gibt keine Placebo-Gruppe. Aber mir fällt auch keine Möglichkeit, einem Placebo zu erschaffen. Ja. Ja, man vergleicht vielleicht verschiedene Öle untereinander, aber wie willst du ein Placebo-Öl schaffen? Das ist also nach meinem chemischen Verständnis jetzt nicht unbedingt nötig.
Und wir wissen auch nicht.
So viele Faktoren, die man berechnen müsste. Diese Studien würden Millionen der Kosten, sind unfassbar schwer durchzuführen. Also eine gute Studie zu Saatenölen wäre so schwer durchzuführen und die gibt es bislang einfach noch nicht.
Ja. Und ich finde es vom Studiendesign auch eher schwer, wenn den Leuten das Öl gegeben wird. Wie wird es gerahmt? Sagen die, hier nimm einfach mal jeden Tag einen Esslöffel Rapsöl? Oder sagen die, hier nimm mal einen Esslöffel Rapsöl am Tag, das ist gut für dein Cholesterin, das messen wir dann in 3 Monaten nach. Da kommt ja dann an sich schon durch das Rahmen der Placebo-Effekt rein. Nur wenn wir wissen, okay, das ist jetzt gut für mein Cholesterin, allein das wird ja schon den Cholesterinspiegel senken. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also es ist, ja.
Also ich kann nur mal ein Beispiel geben. Es gibt zum Beispiel die Studie ist so bekannt unter dem Namen Sydney Trial. Und die wird häufig von Menschen herangezogen, die sich gegen Saatenöle aussprechen. Weil in dieser Studie kam raus, wenn Menschen gesättigte Fette durch ungesättigte Fette ersetzen, sprich Fettsäuren, die wir viel in Saatenölen finden, dann haben sie ein vielfach erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder für, man sagt, All-Cause-Mortality. Was man aber hier nicht mit einberechnet hat, die Menschen sind von gesättigten Fetten auf Margarine umgestiegen. Und Margarine ist nun auch nicht so das Vorzeigesaatenöl, was wir in Deutschland jetzt noch so viel konsumieren. Also auch hier lässt sich nicht unbedingt auf alle Saatenöle schließen. Oder ein anderes Beispiel ist so die Ramsim-Studie, die auch recht bekannt ist, bei der es zu ähnlichen Ergebnissen kam. Man hat den Menschen Maisöl gegeben, ein wichtiger Faktor, der nicht mit einberechnet wurde, die haben einfach 700 Kalorien mehr am Tag verzehrt. Und mit 700 Kalorien mehr am Tag ist es klar, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt. Mhm. Und das werfe ich gerade auch nur in den Raum, um einfach nochmal zu verdeutlichen, dass es sehr viel komplizierter ist. Und auch wenn man auf Social Media Menschen sieht, die sagen, oh, und diese Studie sagt das und diese Studie sagt das, das hat nicht unbedingt immer sofort was zu bedeuten. Ja. Dann gibt es noch eine andere Dimension, die man öffnen könnte. Und zwar, was man in manchen Studien macht, man misst die Linolenspiegel im Blut und im Fettgewebe. Also Linolensäure ist ja so die Nummer 1 Omega-6-Fettsäure, die wir in Saatenölen finden.
Linolsäure.
Linolsäure. Ja, du hast natürlich recht. Hab ich nicht versprochen. Und dann beobachtet man, wie hoch ist die Inzidenz an Herzinfarkten als Beispiel. Man nimmt meistens irgendwelche Herzerkrankungen. Stellt fest, die Menschen mit höheren Linolsäurenwerten im Blut und Fett haben tendenziell sogar ein geringeres Risiko für Herzerkrankungen. Scheint jetzt erstmal so eindeutig, oder wenn man das so ein bisschen sich durchdenkt, okay, wenn ich jetzt mehr Saatenöle konsumiere, mehr Linolsäure, habe ich ein geringeres Risiko für Herzerkrankungen. Ein wichtiger Faktor ist aber, Menschen, die krank sind, Menschen, die Diabetes haben, die Entzündungen haben, die hormonelle Probleme haben, die Medikamente nehmen, haben einen anderen Stoffwechsel der Linolsäure. Und zwar ist da dieses Enzym, die Delta-6-Desaturase, mehr aktiviert, die Linolsäure abbaut. Bedeutet im Umkehrschluss, Menschen, die, sagen wir mal, Gesundheitsprobleme haben, bauen mehr Linolsäure ab, haben weniger im Blut und verzehren dieses komplette Studiendesign.
Hm.
Auch eine interessante Tatsache, die man hier mit einrechnen soll. Könnte. Hm. Ja.
Es wird dann eher in Arachidonsäure umgewandelt auch, ne? Und mehr in Entzündungsbotenstoffe.
Ja. Vollkommen richtig, weil der Körper ja Entzündungen bekämpfen will in dem Fall.
Hm. Also wenn man auf die Studien hier und da nicht immer gucken kann, beziehungsweise es echt wenig gut designte Studien gibt, bisschen gesunden Menschenverstand kann man immer mit einfließen lassen, ne? Sowas wie Maiskeimöl oder Rapsöl, das es eigentlich erst seit 100 Jahren gibt und eigentlich anders entwickelt wurde und eigentlich von der Natur wahrscheinlich nicht gedacht ist, versus ein Olivenöl, ein Schwarzkümmelöl, das schon seit Jahrtausenden eingesetzt wird, könnte schon mal ein Faktor sein.
Absolut,
aber es gibt ja auch Studien, die vergleichen, ne, dass man eine Studiengruppe nimmt, die kriegen Olivenöl, die kriegen Rapsöl, die kriegen Butter.
Mhm.
Gibt es da was Gutes? Hat man da Schlüsse gezogen?
Die gibt es ja tatsächlich. Jetzt mal kurz überlegen, das ist schon sehr lange her, als ich das gelesen habe. Vor allem im Hinblick Genau, also der Outcome, den man eben meistens misst, sind Herzerkrankungen, einfach aus dem Grund, weil das die Nummer 1 Todesursache in unserer westlichen Welt ist. Aber auch hier meines Wissens nach haben Saatenöle eher einen Vorteil gegenüber den anderen. Also Olivenöl sowieso super, aber wenn wir jetzt Butter und Saatenöle vergleichen, waren Saatenöle sogar besser im Hinblick auf Herzerkrankungen. Wichtiger Punkt aber, auch bei diesen Studien, was man ganz häufig nicht mit berechnet, ist dieser Nebenfaktor, verzehren die Menschen auch mehr Omega-3-Fettsäuren? Es gibt ganz viele Studien, bei denen man dieses Ergebnis hat und dann stellt man fest, die Menschen haben geringes Risiko an Herzerkrankungen, aber das ist vor allem auf Omega-3-Fettsäuren zurückzuführen. Ja, also man stellt fest, die Leute nehmen mehr ungesättigte Fettsäuren zu sich. Der Effekt ist vor allem auf Omega-3-Fettsäuren zurückzuführen, aber in der Studie steht meistens Omega-6-Fettsäuren. Hm. Auch ein wichtiger Punkt. Und das bringt uns eben auch eigentlich zu einem der wichtigsten Faktoren, dieses Verhältnis von Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, mit dem du dich ja schon seit wahrscheinlich 15 Jahren oder so auseinandersetzt.
Wenn du dich für das Thema ganzheitliche Gesundheit, Lebensenergie und persönliche Weiterentwicklung interessierst, dann profitierst du wahrscheinlich auch von unserem kostenlosen Mitgliederbereich. Bei der Anmeldung zu unserem kostenfreien Newsletter erhältst du Zugriff auf nützliche Informationen mit einem Wert von über 400 Euro. Du erhältst E-Books wie das Neurodermitis-Protokoll, das Abnehm-Protokoll oder 101 schnelle und einfache Gesundheitstipps. Du erhältst außerdem Zugriff auf fast 30 Videokurse zu verschiedenen Themen wie Arthrose, Nährstoffe, Allergien oder Immunsystemregulation. Und zusätzlich versenden wir wöchentlich nützliche exklusive Gesundheitstipps und Angebote direkt an dein E-Mail-Fach. Über 10.000 Menschen nutzen unseren Mitgliederbereich schon und wenn du auch ein Teil davon sein möchtest, dann trage dich jetzt unter dem Link in den Shownotes ein oder unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter. Und weiter geht's mit der Episode.
Und das bringt uns eben auch eigentlich zu einem der wichtigsten Faktoren, dieses Verhältnis von Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, mit dem du dich ja schon seit wahrscheinlich 15 Jahren oder so auseinandersetzt.
Ja, es ist etwas, was sich langsam rumspricht, dass wir Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren sind ja beide die einzigen essentiellen Fettsäuren, die unser Körper essentiell braucht, also lebensnotwendig sind, aber sie nicht selber herstellen kann. Gesättigte und einfach ungesättigte Fettsäuren kann unser Körper selber herstellen, die nicht. Und unsere Biologie ist auf ein bestimmtes Verhältnis aus Omega-6 und Omega-3 ausgelegt, weil wir verschiedene Stoffwechselwege haben, aus denen unser Körper dann entweder entzündungsfördernde oder entzündungslindernde Botenstoffe herstellt. Und das Verhältnis der Fettsäuren in unserer Ernährung spiegelt dann auch wieder, wie das Verhältnis dieser Botenstoffe ist. Und das Omega-6, das in die Serie 2 Prostaglandine, da stellt unser Körper aus Linolsäure erst die Arachidonsäure her. Das finden wir auch in tierischen Lebensmitteln. Und aus Arachidonsäure macht unser Körper dann eben Serie 2 Prostaglandine, die entzündungsfördernd sind. Und Entzündungen sind ja überlebenswichtig. Das Problem ist nur, wenn Entzündungen chronisch werden, weil das ist von der Natur nicht vorgesehen. Und wenn wir eben ein zu hohes Maß an Omega-6 im Körper haben und zu wenig Omega-3, dann ist natürlich auch das Verhältnis aus entzündungsfördernden und entzündungslindernden Botenstoffen verschoben und unser Körper neigt mehr zu chronischen Entzündungen. Oder anders gesagt, Entzündungen treten ja die ganze Zeit auf, den ganzen Tag, auch Mikroentzündungen. Unser Körper startet diese Entzündungen, aber kann sie nicht mehr stoppen, weil es Omega-3 fehlt. Das ist Serie 3 Prostaglandine, da sind EPA und DHA relevant. Und dann gibt es noch die Serie 1 Prostaglandine, da ist die Gamma-Linolensäure wichtig. Das ist nochmal ein anderer entzündungslindernder Signalweg. Und auch der kommt eher gering vor. Und was ich damit sagen will, das Verhältnis aus Omega-6 und 3 ist entscheidend, ob unser Körper zu chronischen Entzündungen neigt oder nicht. Und es ist deswegen wichtig, weil alle Zivilisationserkrankungen, die wir heute haben, entzündliche Erkrankungen sind. Und diese chronischen Entzündungen zu lindern, ist wahrscheinlich der größte Hebel überhaupt, um diese Pandemie an Zivilisationserkrankungen, die wir seit 100 Jahren haben, runterzufahren. Und die meisten dieser Saatenöle haben ein Omega-6-zu-3-Verhältnis von größer 30 zu 1, bestehen im Grunde nur aus Omega-6. Die großen Ausnahmen hier sind Leinöl und Rapsöl. Wenn man sowas wie Sonnenblumenöl sich anguckt, Sonnenblumenöl besteht zu 90% aus Linolsäure oder 95% oder mehr. Das ist quasi eine Omega-6-Bombe. Und das ist für unsere Biologie ein Riesenproblem. Und da muss ich kurz nochmal ein was hinzufügen. Während unserer Evolution als Mensch waren Omega-3-Fettsäuren immer reichhaltig vorhanden. Unsere Vorfahren haben immer reichlich Fisch, Meeresfrüchte und Omega-3 aus Tieren zu sich genommen. Sehr viel. Und deswegen hat unser Körper die Umwandlung von Alpha-Linolensäure, pflanzliches Omega-3, in EPA und DHA immer mehr runtergefahren, weil er es nicht mehr gebraucht hat. Aber während unserer Evolution war Omega-6 eher Mangelware. Eben weil die Tiere, die wir gegessen haben, nicht so wie heute in der Fabrik stehen. Und die Lebensmittel, die wir heute so zu uns nehmen, in der Menge und der Qualität einfach damals einen Bruchteil Omega-6 enthalten haben. Und deswegen ist unser Körper sehr gut darin, Linolsäure umzuwandeln in Arachidonsäure und das zu speichern. Also unser Körper speichert Omega-6 sehr viel besser als Omega-3 und wandelt Omega-6 sehr viel besser und schneller in Arachidonsäure und an Entzündungsbotenstoffe um, weil das über Millionen von Jahren ein Vorteil war. Aber wir haben das jetzt in kurzer Zeit, eigentlich nur in 100 Jahren, auf den Kopf gestellt. Und wenn man sich mal anguckt, wann diese Saatenöle eingeführt wurden und Margarine und der ganze Käse und wie sich in der Zeit chronische oder Zivilisationserkrankungen entwickelt haben, das ist eine ziemlich heftige Korrelation. Vor allem, wenn man mal Typ 2 Diabetes drüber legt. Also Typ 2 Diabetes wurde 1938 das erste Mal beschrieben medizinisch. Die Krankheit gab es vorher nicht. Also ist natürlich eine reine Korrelation, ne? So hier. Aber wenn man sich mal die molekularen Zusammenhänge anguckt, ist es schon ziemlich eindeutig, würde ich sagen.
Ja, sehe ich sehr, sehr ähnlich wie du. Und naja, also wenn man sich so weltweit Statistiken anschaut, liegt das Verhältnis, gemessen jetzt in der Zellmembran, ungefähr bei 1 zu 30, also 30 Anteile Omega-6, ein Teil Omega-3, vielleicht nicht ganz optimal. Was würdest du sagen, ist das optimale Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis?
Also aus Studien wissen wir, sobald man unter 4 zu 1 ist, sinkt das Risiko für Herz-Kreislauf, Diabetes, Autoimmun und andere Sachen sehr, sehr stark. Wenn man sich Naturvölker anguckt, die haben ein Verhältnis von 2 zu 1 und runter. Ich persönlich gucke, dass ich unter 4 zu 1 bleibe, wobei ich eher 2 zu 1, 1 zu 1 als ideal ansehe.
Mhm. Ja. Ich kann mich gerade noch ganz gut daran erinnern, als wir das in der Uni behandelt haben, also als es um diesen Eicosanoid-Stoffwechsel ging, das ist eine Vorlesung bei einer Professorin, die selber Beraterin bei der DGE ist.
Oh Gott.
Ich finde die super, aber sie hat dann auch erzählt, ja, die DGE empfiehlt ein Verhältnis von 5 zu 1. Unter der Hand sagt die DGE eigentlich ein Verhältnis von 1 zu 1 ist ganz gut. Und dann habe ich sie gefragt, aber sagen Sie mal, wie soll das denn möglich sein, wenn wir uns jetzt hier diese Pyramide anschauen und da sind diese ganzen Öle. Dann hat sie auch einfach nur, sie ist der Frage so ein bisschen ausgewichen, hat aber gemeint, ja, das ist alles ein bisschen kritisch und auch innerhalb der DGE gibt es da so ein bisschen Mistrige, wie sag mal, Intrige. Genau. Ja. Irgendwas passt da mit den Empfehlungen und der eigentlichen Wissenschaft nicht ganz überein.
Es ist halt, wenn wir wissen, dass hinter Saatenöle auch einfach Großkonzerne stehen, die die Sachen entweder anbauen oder verarbeiten oder weiterverarbeiten. Und es sind halt leider teilweise auch Großkonzerne aus der Nahrungsmittelbranche wie Nestle, teilweise auch sowas wie Monsanto, die sind da alle mit integriert. Es ist halt ein Produkt, das auch günstig hergestellt und teuer verkauft werden kann in Form von verarbeiteten Lebensmitteln oder Diätmargarine. Und das sind halt große wirtschaftlichen Interessen. Und das heißt, solche Konzerne können halt auch Studien finanzieren, die es in einem guten Licht darstellen sollen. Aber die haben halt auch lobbyistische Einflüsse. Zum Beispiel bei DGE, in USA wäre das die AHA, die American Heart Association und so. Und die haben schon nachweislich extrem starken lobbyistischen Einfluss, um ihre Saatenöle und Diätprodukte in die Ernährungspyramiden irgendwie unterzubekommen. Und dass die DGE nicht wissenschaftlich akkurat arbeitet, also eher 30 Jahre Zeit verzögert und halt auch wirtschaftliche Einflüsse eine Rolle spielen, ist meine Meinung zu den Ernährungsempfehlungen der DGE. Die sind für die Tonne. Aber die sind halt auch die, das ist das Problem, die eine große Reichweite haben, eine Relevanz für die Medienlandschaft und damit auch für die öffentliche Meinung. Aber die DGE-Vorgaben gehen halt dann auch in die Empfehlungen der Diätologen, Ökotrophologen, Diätassistenten, Ernährungsberater und Mediziner. Und das ist leider ein Problem, weil das nicht das widerspiegelt, was gut für unsere Gesundheit ist, sondern halt auch wirtschaftliche Interessen. Und dann sind wir wieder beim selben Problem wie auch immer im Gesundheitssektor. Was gut für unsere Gesundheit wäre versus wirtschaftliche Interessen. Und dass es echt ziemlich aufwendig ist, das auseinander zu dröseln. Das ist ja unsere Aufgabe.
Was ist dein persönliches Fazit zu dieser Saatenöl-Thematik?
Generell kritisch zu sehen. Es ist nicht schwarz-weiß. Ein kaltgepresstes Bio-Rapsöl von der Ölmühle nebenan ist immer noch besser als chemisches Zeug da. Es gibt auch gute Saatenöle. Saatenöle mit guten Studien, mit langer Historie, mit langer Erfahrungswerten, wie zum Beispiel Schwarzkümmelöl. Schwarzkümmelöl ist ja auch ja reich an Omega-6, aber halt auch an Gamma-Linolensäure.
Und das ist ja auch Sesamöl könnte ich mit reinwerfen. Sesamöl enthält von Natur aus sehr starke Antioxidantien und es zeigt sich, selbst wenn man das erhitzt, selbst wenn man es anbrät, kommt es kaum zur Oxidation, weil es natürlich sehr stabilisiert wird. Das ist aber eine Ausnahme.
Ja. Ja. Leinöl empfehle ich nicht, weil Leinöl sehr, 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 sehr oxidationsanfällig ist und eben Alpha-Linolensäure aus Pflanzen, damit kann unser Körper nicht viel anfangen, auch wenn es Omega-3 ist. Ja. Rapsöl hat zwar ein gutes Omega-6-zu-3-Verhältnis, irgendwie 3:1, aber ich finde, Raps hat in der menschlichen Ernährung nichts verloren und im Direktvergleich ist ein gutes Olivenöl, finde ich, viel, viel stärker als ein Rapsöl. Ja, das ist so das Fazit. In meiner Küche ist so ein gutes Olivenöl, ein gutes Kokosöl, eine gute Butter, Weidebutter und ansonsten halt Omega-3-Öle, Fischalgenöl.
Stimmt, ja.
Und das war's.
Also mein Fazit ist ähnlich. Ich finde, man sollte keine Angst vor dem Thema haben. Das ist immer schädlich. Wenn man ein gesundes Leben führt, wenn man einen guten Omega-3-Index hat, was einfach eine Voraussetzung ist, dann braucht man nicht so Angst vor Mikromengen dieser Saatenöle haben, wie sie manche Menschen haben. Also es gibt ja trotzdem manchmal Produkte, da ist das beigefügt. Klassiker sind ja so Pflanzenmilchs oder so. Also wenn ein Omega-3-Verhältnis stimmt und wir wählen noch eine gute Qualität an einem Öl und wir erhitzen es nicht, werden wir nicht dran sterben. Am Ende zählt eh, was wir über Jahre hinweg tun. Das finde ich ganz, ganz wichtig, nochmal so zu betonen.
Ja. Und es gibt trotzdem einfach gute Saatenöle, die ihre Daseinsberechtigung haben. Aber es sind halt, wenn wir ehrlich sind, nur Einzelbeispiele. Ja. Und wenn wieder offizielle Empfehlungen kommen, entweder von der Ärztekammer oder von der DGE, dass wir bitte mehr Diätmargarine und mehr Raps- und Sonnenblumenöl zu uns nehmen sollten, weil das gut für unser Cholesterin ist, dann wäre ich kritisch. Ich denke, das kann man so zusammenfassen.
Cholesterin wäre nochmal ein Thema für sich, was wir mal aufmachen könnten. großes
Thema. Ja, auch Schwarzkümmelöl und alles, aber ich denke, das war jetzt mal eine gute Übersicht. Ja.
Super, ich danke dir, Martin.
Ich danke dir auch für deine Recherchenarbeiten und immer deine, ja, deine Aufklärung. Also ich denke, die Empfehlung kann ich mal geben, wer sich auch mal auf unseren YouTube-Kanal ein bisschen umguckt, zu Schwarzkümmelöl und Kohl hast du da echt schon viel gemacht. Es lohnt sich. Also du gehst da immer ziemlich tief rein in den Kaninchenbau. Ja.
Sehr schön. Und schreibt uns gerne in die Podcast-Kommentare, was ihr darüber denkt, was für Öle benutzt ihr in der Küche. Wir sind da sehr gespannt drauf und lesen das auch alles.
Vielleicht haben wir auch übers übersehen oder etwas, wo ihr sagt, ah, das sehe ich anders. Wir sind offen für einen Diskurs. Deswegen, da freuen wir uns drauf. Macht's gut.
Tschüssi.